freue mich auf den Vortrag Tracking in Apps, eine Übersicht über die mobile Tracking-Landschaft mit Benny, Lorenz und Malte. Die drei sind aktiv beim Verein Datenanfragen.de e.V. und sie werden uns erklären, inwiefern mobile Apps immer noch ein Black Hole in Sachen Tracking darstellen, was eigentlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, was die gelebte Realität ist und welche Ideen sie dazu haben. Die Bühne gehört euch.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag Tracking in Apps. Ist das legal? Wir wollen euch heute gerne so eine Übersicht geben über die mobile Tracking-Landschaft. Und wir, das sind Benny, Lorenz und ich, Malte. Benny hat mal Informatik studiert und ist jetzt jemand, der Datenschutz mag und IT-Sicherheit sowie All Things FOSS. Aber er hasst Computer. Lorenz studiert gerade Physik und findet, dass ein konsequenter Datenschutz auch eine Systemtransformation fordern muss. Ich bin Doktorand am Institut für Anwendungssicherheit an der TU Braunschweig und mag automatische Analysen und All Things Privacy. Ihr könnt uns gerne alle erreichen per E-Mail mit PGP auch bei Bedarf, sowie auf Mastodon und Matrix. Die Sachen sind hier entsprechend verlinkt. Und wir sind alle drei vom Datenanfragen.de e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, euch bei der Ausübung eures Rechts auf Datenschutz zu helfen. Und heute geht es viel um Tracking. Aber Tracking, was ist Tracking überhaupt? Unter Tracking verstehen wir, wenn eine Anwendung ein Nutzungsverhalten sammelt von euch und das an die Anbieterin der Anwendung oder an Dritte schickt. Warum passiert das? Zum Beispiel für Werbung oder Telemetrie oder Marktanalyse sowie den Verkauf eurer Daten. Und das ist dann meistens ein Aufzeichnen eures Verhaltens für finanzielle Ziele. Und das bringt uns NutzerInnen erstmal ziemlich wenig. Aber andere, potenziell Dritte oder die Anbieter des Dienstes, erfahren ziemlich viel über uns. Ihr habt vielleicht schon mal im Firefox gesehen, da gibt es diese About Protection Seite. Wenn ihr das eingeschaltet habt, dann seht ihr da, wie viele Tracker von Firefox blockiert wurden. Zum Beispiel hier auf dem Screenshot wurden 270 Tracker geblockt in der letzten Woche. Das heißt, es ist schon mal eine ganze Menge und es ist sogar echt doch viel mehr, denn in diesem Browser hatten wir schon Extensions installiert, die Tracker blockieren. Das heißt, Tracker sind im Internet zumindest überall. Und das ist potenziell noch kritisch auf dem Handy, denn Apps auf dem Handy haben ja potenziell viel mehr Zugriff auf unsere Daten, wie die ganzen Sensoren in so einem Handy oder unsere Kommunikation und unsere Kontakte. So als Beispiel sei da genannt, die DB-Schnüffel-Navigator-Sache, die von Cookets und Digitalcourage recherchiert wurde. Da wurde ja festgestellt, dass der DB-Navigator, also diese App, mit der man irgendwie Tickets kaufen kann, viele Daten zu Adobe schickt. Und das ist ja erstmal keine schöne Sache. Da konntet ihr, glaube ich, auch gestern mehr drüber hören. Genau. Bevor wir uns jetzt ins Detail stürzen und schauen, was Apps so übermitteln, wollen wir uns mal anschauen, was die Entwickler sagen, was ihre Apps übermitteln. Wir haben hier unter iOS und Android, also dem Apple App Store und dem Google Play Store, die Vorgabe, dass EntwicklerInnen selbst deklarieren müssen, welche Daten sie sammeln. Das sieht dann im Apple App Store zum Beispiel so aus. Da haben wir hier dann zum Beispiel einen Screenshot von der Seite der Facebook App. Da haben wir hier dann zwei große Kategorien der Daten, die zum Tracking deiner Person verwendet werden und mit dir verknüpfte Daten. Das sind Sachen, die Entwickler selbst über ihre Apps angeben. Zum Beispiel haben wir hier auf der linken Seite beim Tracking Kontaktinformationen und bei den mit dir verknüpften Daten ziemlich viel. Wir haben uns das alles mal systematisch angeschaut mit meinem Kollegen Simon Koch. Da ist ein akademisches Papier draus geworden. Das könnt ihr auf der PETS nachlesen. Das ist Open Access. Ich stelle euch mal kurz so zwei Kleinigkeiten daraus vor, die ganz interessant sind. Denn wir haben auch die Kategorie der nicht mit dir verknüpften Daten. Aber da findet man ab und an dann doch so Sachen, die eindeutig mit einem verknüpft sind. Zum Beispiel eine Benutzer-ID oder eine E-Mail-Adresse. Wie kann das sein, dass die Benutzer-ID oder meine E-Mail-Adresse nicht mit mir verknüpft sein soll? Also anscheinend sind da öfter mal Widersprüche in diesen Labels. Und wir haben festgestellt, dass 16% der Apps, die wir betrachtet haben, Daten übermittelt haben, die sie gar nicht in ihren Labels angegeben haben. Das heißt, wir können auf diese Label nicht so super vertrauen. Da gibt es anscheinend wenig oder keine Consistency-Checks und die Entwickler können einfach frei angeben, was sie wollen. So wirkt es zumindest. Google ist dann dieses Jahr nachgezogen und hat auch diese Labels eingeführt. Die heißen ein bisschen anders und machen noch ein bisschen was anderes. Sie machen vor allem ein bisschen mehr. Bei Google wird noch angegeben, ob man Daten löschen kann und ob die Daten auf dem Transport verschlüsselt werden. Aber sonst ist es sehr ähnlich. Hier haben wir wieder einen Screenshot von Google Play Store. Diesmal ist es die Amazon-App. Und da sehen wir diese vier Punkte. Also die Apps kann die folgenden Datentypen an Dritte weitergeben und die App kann die folgenden Datentypen erheben, sowie Transportverschlüsselung und Löschung der Daten. Und wir haben das mal systematisch gesammelt und hier sortiert nach Zweck. Denn die EntwicklerInnen geben auch einen Zweck an, wofür diese Daten genutzt werden. Und der Zweck Nummer 1 ist die Analyse. Und die Funktion der App ist erst auf Punkt Nummer 2. Sowohl in blau bei den erhobenen Daten, als auch in orange bei den weitergegebenen Daten. Das heißt, die EntwicklerInnen geben an, dass ihr Top-Zweck zur Nutzung der Daten die Analyse ist und nicht die Funktionsweise der App. Das fanden wir ziemlich erschreckend. Und da gibt es auch so ein paar beunruhigende Geständnisse. Zum Beispiel gibt Facebook an, dass sie eure politische oder religiöse Überzeugung sammeln, eure sexuelle Orientierung und die Gesundheitsdaten zu Analysezwecken. Oder Amazon erheben und teilen eure Gesundheitsdaten für Analysezwecke, laut Eigenaussage, durch diese Labels. Oder diese Kinderspiel-App Roblox, die erhebt eure sexuelle Orientierung für Analysezwecke und teilt sie für Analyse- und Werbe- oder Marketingzwecke. Das könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen auf unserem Blog, da gibt es auch einige Beispiele dieser Art. Genau. Tatsächlich haben wir uns auch mal angeschaut, stimmt das denn, was in den Labels steht? Auch beim Google Play Store und haben die mal ausgeführt und beobachtet. Wir können jetzt aber nur eine Aussage treffen über die Sachen, die wir beobachten konnten. Das heißt, wir haben hier in dieser schönen Grafik relativ viel Grau. Grau sind Daten, die deklariert wurden, aber für uns nicht beobachtet wurden. Das liegt daran, dass wir mit den Apps nicht viel gemacht haben. Wir haben die nur gestartet und geschaut, was passiert ist. In Dunkelblau haben wir dann die Sachen, die korrekt nicht deklariert wurden und auch nicht beobachtet wurden. Und in Orange haben wir den spannenden Teil der Daten, die nicht deklariert wurden, die wir aber beobachten konnten. Und insbesondere hier bei der ersten Kategorie Standort ist das ziemlich gruselig. Und zeigt uns mal wieder, dass wir nicht wirklich auf diese Labels vertrauen können. Deswegen wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, was tatsächlich so von den Apps übertragen wird. Deswegen habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht. Die sind ein bisschen älter, aus März 21 für Android und aus dem August 21 für iOS. Zum Beispiel haben wir hier Audible, diese Hörspiel-App unter Android, und die postet irgendwie an so einen Tracker, also hier an control.coachover.com. Und die posten unter anderem die Einstellung meines Bildschirms. Also wie hell ist der? 0,4, okay. Wie rum steht der im Porträt? Okay. Wie laut ist gerade mein Lautstärke eingestellt? Ein Drittel. Und wie heißt eigentlich mein Mobilfunkanbieter? Okay, das sind jetzt Informationen. Warum werden die jetzt irgendwie weggeschickt? Oder wie groß mein Bildschirm ist, wer mein Handy hergestellt hat, wer und die Architektur des Handys. Sowie der Batteriestatus. Es lädt nicht, not charging. Und es hat gerade 77%. Und das wird dann verknüpft mit IDs. Zum Beispiel hier eine ID von Coachover selber, sowie eine NT-ID und eine Ad-ID. Und diese Ad-ID hier ist die Google Ad-ID. Die wird von Google eurem Gerät zugewiesen und erlaubt es den Trackern, auch untereinander eure IDs miteinander zu verknüpfen. Hier wird dann zum Beispiel die Ad-ID von Adobe, der Adobe Marketing Cloud, die Marketing Cloud Visitor ID, wie es hier heißt, noch dazu verlinkt. Das heißt, die Tracker können die IDs von verschiedenen Unternehmen miteinander verknüpfen. Das finden wir ziemlich beunruhigend. Oder ein anderes Beispiel, PayPal unter iOS. Die posten irgendwie an paypal.com. Und zwar wieder so ein paar IDs, die wir schon mal gesehen haben, hier auf der linken Seite. Und generell Informationen über unser Handy, wieder ziemlich viel. Aber auch neu, jetzt diesmal, IP-Adressen und den Namen des WLANs, sowie die BSSID, sowie unseren Proxy und unsere Location. Das finden wir auch echt erschreckend. Oder hier Bitmoji unter Android. Hier gibt es irgendwie so ein Array an Events. Und zum Beispiel wird dir mit einem Timestamp geschickt, wann die Application geöffnet wurde. Oder dass irgendwie ein Experiment gefahren wird. Oder dass wir die Welcome-Sache gesehen haben. Und jedes Mal wird mitgeschickt, hey, Hast du Snapchat installiert? Nee. Spannend. Oder Indeed. Nochmal so als kleinen Disclaimer, die Sachen, die wir jetzt zeigen, die sind alle schon gekürzt von uns. Die sind eigentlich größer. Insbesondere hier. Auf der linken Seite haben wir wieder so Daten, die wir vorher schon mal gesehen haben. Und jetzt neu rechts werden einfach von vielen Sensoren die Daten mitgeschickt. Zum Beispiel hier unser Beschleunigungssensor oder Magnetfeldsensor oder das Gyroskop. Da wird der Name des Sensors mitgeschickt und die genauen Daten auf allen drei Achsen. Oder zu guter Letzt unter iOS so eine Social Media App namens Paparazzi und die schickt einfach direkt alle Kontakte aus eurem Adressbuch weg. Ohne dass irgendeine Interaktion mit der App stattfindet. Das werden einfach direkt alle weggeschickt. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt eine Telefonnummer und einen vollen Namen. Und jetzt haben wir mal ein paar so Beispiele gesehen, aber jetzt möchten wir uns mal gerne anschauen, wie wir das automatisieren können, damit wir an schöne Ergebnisse kommen und schöne Aussagen treffen können darüber, wie sich Apps so verhalten. Unter Android ist das ein bisschen einfacher als unter iOS, deswegen fangen wir damit an. Wir haben, wie ihr vielleicht schon in den vorherigen Screenshots gesehen habt, einen Emulator benutzt mit Rootrechten. Das ist der Emulator, den uns Google zur Verfügung stellt zu Entwicklungszwecken. Und den kann man mit ADB instrumentieren. ADB ist die Android Debug Bridge, mit der kann man ziemlich viel anstellen unter Android. Zum Beispiel Apps installieren und Apps deinstallieren, sowie den Emulator zurücksetzen. Über so Snapshots. Wenn wir Apps installieren, dann kriegen die alle Berechtigungen. Das machen wir hier technisch mit dem -G. Und damit wir den Traffic mitlesen können, setzen wir uns auf die Leitung. Also wir machen so einen Machine-in-the-Middle-Angriff mit dem Programm, was echt cool ist, mit dem Proxy. Und damit wir auch dann HTTPS-Traffic lesen können, installieren wir gegebenenfalls ein Zertifikat oder nutzen direkt Objection und Frieda. Die sorgen einerseits dafür, dass alle Zertifikate akzeptiert werden und andererseits umgeht Objection für uns Certificate-Pinning. Denn Apps und Webseiten können ja gegebenenfalls sagen, wir nehmen nur dieses eine Zertifikat für verschlüsselten Traffic an. Und das können wir mit Objection umgehen. Objection arbeitet auf Frieda als Basis. Und Frieda ist euch vielleicht noch nicht bekannt. Das ist ein ziemlich cooles Ding. Das ist so ein Toolkit und das indiziert man in einem Prozess. Und dann ist da ein JavaScript-Runtime drin, mit der man im System rumspielen kann. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber echt cool. Und super mächtig, denn man kann damit dynamisch interne Methoden aufrufen, zum Beispiel hier im Screenshot. Und das hat auch so ein relativ angenehmes Interface, mit dem man per Autocomplete sich ziemlich gut rumspielen kann. Wir sehen hier zum Beispiel, dass wir uns irgendwie so einen App-Kontext holen und da können wir da Systemaufrufe mitmachen. Und Objection implementiert dann intern Sachen, die Certificate-Pinning ausschalten. Das geht über Frieda per Hooking. Wir können also Funktionen aus dem System hooken und überladen mit eigenen Funktionen. Wir haben mal so ein Beispiel mitgebracht. Hier wird so eine Referenz auf so einen Certificate-Checker genommen. In dem Fall hier aus Cordova, also PhoneGap. Und das implementiert da so einen Certificate-Pinning-Prozess. Und jetzt nehmen wir uns einfach diesen Checker und überschreiben den mit der eigenen Implementierung. Und die return einfach immer true. Das heißt, wenn eine App irgendwie mit diesem Call prüfen möchte, ob ein Zertifikat stimmt, kommt nicht der eigentliche Check dran, sondern unser überschriebener, der einfach immer true zurückgibt, also immer wahr, und dadurch wird der Check umgangen. Das heißt aber auch, dass wir das für jeden möglichen Check machen müssen, und wenn jetzt eine App einen eigenen Check implementiert oder wir einen verpasst haben, dann verpassen wir den Traffic. Das heißt aber andererseits auch, dass alles, was wir sehen können, auch wirklich passiert ist, was ziemlich cool ist. So, jetzt können wir so HTTPS-Traffic aufzeichnen. Jetzt das Problem, wir zeichnen alles auf. Und so ein Android-System, es hat ziemlich viel Hintergrundrauschen. Und wir möchten aber nicht den Traffic haben vom Hintergrund oder vom System selber, sondern von den Apps selber, um eine Aussage über die Apps treffen zu können. Und das machen wir dagegen. Beziehungsweise erstmal, ich möchte euch zeigen, wie so ein Hintergrundrauschen aussehen könnte. Zum Beispiel gibt es ja dieses Uhr-Widget, was euch irgendwie die Uhrzeit anzeigt auf eurem Bildschirm mit den ganzen Apps. Und auch das postet gerne mal zu Google Analytics. Oder der sogenannte Connectivity-Check, der von eurem Handy regelmäßig gemacht wird, um euch gegebenenfalls oben rechts anzeigen zu können, hey, das WLAN hat gerade gar kein Internet. Oder System-Apps tracken euch gegebenenfalls auch schon. Oder wenn ihr Sachen installiert im Play Store, dann gibt es auch Logs. Das wollen wir aber alles gar nicht sehen. Und was wir dagegen tun, ist den Emulator tagelang laufen lassen, ohne etwas damit zu machen. Und dabei zeichnen wir wieder alles auf. Und am Ende erstellen wir per Hand einen Filter, der alles rausschmeißt, was in diesen paar Tagen passiert ist. Das heißt, wir wollen das ganze Hintergrundrauschen rausfiltern. Und das ist ein bisschen finicky, denn viele der Endpunkte und APIs, die hier benutzt werden, werden auch von echten Apps benutzt. Deswegen haben wir da im Zweifelsfall lieber ein bisschen zu viel rausgeschmissen als zu wenig, damit wir später alles, was wir sehen können, wirklich den Apps zuschreiben können. Genau. Das heißt, wir erstellen so einen riesigen Filter und dann bleibt von unserem tagelangen Aufzeichnung des Rauschens nicht mehr übrig. Und diesen Filter können wir dann später anwenden auf andere Aufzeichnungen und dann haben wir nur noch den Traffic, den wir eindeutig der App zuordnen können. Jetzt reden wir viel darüber, wie wir Apps analysieren können, aber wo kriegen wir Apps denn her? Erstmal müssen wir wissen, welche Apps wir anschauen möchten. Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen uns einfach die populärsten Apps aus dem App Store, denn das sind vermutlich die Apps, die auch auf eurem Handy sein könnten. Und um das zu machen, nehmen wir einfach die Top-Listen aus den jeweiligen Stores. Und bei Google gibt es zum Beispiel online so 15 Apps, die man sehen kann pro Kategorie. Wir haben dann eine Library geschrieben, die die internen APIs reverse-engineert. Und dadurch können wir uns dann 660 Apps pro Kategorie anzeigen lassen. Und das machen wir für mehrere Kategorien. Und dann haben wir relativ viele Apps, also die Namen der Apps. Diese Library ist Open Source, könnt ihr auf GitHub finden. Und wenn wir so einen Listennamen haben an Apps, dann müssen wir die noch runterladen. Und da gibt es ziemlich viele Tools für. Und je nach Tag, je nach Laune, klappt eins und das andere nicht. Da muss man so ein bisschen rumprobieren. Und am Ende hat man so eine APK in der Hand. Das ist dann die App. Und wir haben dann zum Beispiel die folgenden Tools benutzt, also Gplay CLI und der Play Store Downloader und AppKeep. Aktuell nutze ich gerne Google Play von dem Account, der hieß mal 89Z. Da heißt jetzt anders, RNGH7R, wird bald wieder anders heißen. Das ist eine lustige Geschichte, das ist so ein Mensch, der hat seinen Account öfter gebannt gekriegt und macht ihn immer wieder neu. Aber das Tool funktioniert ganz gut. Genau, allerdings sind hier Gplay CLI und Play Store Downloader aktuell auch abandoned. Also wenn man wirklich jetzt in einer Weile Apps downloaden muss, muss man so ein bisschen rumprobieren, welches Tool gerade funktioniert. Das ist so unsere Erfahrung zumindest damit. Genau. Jetzt haben wir Android mal abgegrast und jetzt wollen wir übergehen zu iOS. Und da macht mein Kollege Benny weiter.
Ja, bei iOS ist das leider alles schwieriger. Das fängt schon bei der Auswahl des Geräts an. Im Gegensatz zu Android können wir hier keinen Emulator benutzen, der uns die Instrumentierung deutlich einfacher machen würde. Es gibt für iOS zwar den iOS Simulator, da drin können wir aber keine Apps installieren, die wir aus dem App Store heruntergeladen haben und damit ist der für uns quasi wertlos. Das heißt, wir müssen ein physisches iPhone benutzen. Etwas einfacher wird es dann hingegen beim Aufzeichnen des Netzwerktraffics. Hier können wir wieder, genau wie bei Android, auch mit dem Proxy benutzen. Und das Installieren unserer eigenen Certificate Authority im System ist dann tatsächlich sogar einfacher als bei Android. Um Certificate Pinning zu umgehen, benutzen wir dann SSL Kill Switch 2 anstatt von Objection. Das hat vor allem den Vorteil, dass es die ganze Zeit im System im Hintergrund läuft und wir nicht während der Analyse in jede App immer FIDA injizieren müssen. Damit SSL Kill Switch 2 funktioniert, brauchen wir aber ein Jailbreak auf dem Gerät und das wäre bei FIDA auch nicht anders. Dafür nutzen wir CheckRain. Das Problem ist, dass es aktuell zuverlässige Jailbreaks nur für iOS 14 gibt, während iOS mittlerweile die aktuellste Version 16 hat. Das heißt, da hinken wir leider deutlich hinterher und müssen hoffen, dass es da bald auch einen neueren Jailbreak gibt. Ja, ähnlich problematisch wird es dann dabei, wenn wir an Apps kommen wollen. Da hatten wir bei Android ja eine große Auswahl an Tools, die es schon fertig gibt. Bei iOS ist das leider überhaupt nicht so. Es gibt im Wesentlichen drei offizielle Möglichkeiten, irgendwie an Apps zu kommen, ob nun offiziell so vorgesehen oder nicht. Zunächst mal alte iTunes-Versionen. Die hatten offiziell tatsächlich eine vorgesehene Funktion, um Apps zu backuppen und in dem Zuge auch die Installationsdateien herunterzuladen. In neueren Versionen gibt es diese Funktion nicht mehr. Aber man kann aktuell zumindest die alten Versionen auch immer noch verwenden und das funktioniert auch immer noch. Das Problem ist, dass ich mich dafür dann in jede App Store Seite von jeder App klicken muss und da auf den Download-Button klicken muss. Das ist ziemlich nervig zu automatisieren. Das ginge vielleicht irgendwie mit Auto Hotkey oder so, ist aber auch nicht wirklich zuverlässig. Ich muss dann hoffen, dass während des Downloads nicht mittendrin dann irgendwas schief geht und es plötzlich nicht mehr weitergeht. Als Alternative für die alten iTunes-Versionen bietet Apple mittlerweile Configurator 2 an. Das ist ein Tool, das sich vor allem an Unternehmen richtet, die Hunderte oder Tausende von iPhones verwalten müssen, dafür aber kein MDM, also kein Mobile Device Management benutzen wollen. Configurator 2 hat auch das Feature, dass ich auf mein Gerät bestimmte Apps vorinstallieren kann. Die Idee ist jetzt nicht, dass ich das dafür nutze, um Apps herunterzuladen, aber in dem Prozess werden die Apps temporär in irgendeinem Cache-Verzeichnis gespeichert und da kann ich sie mir dann rausholen. Also das funktioniert prinzipiell. Der Nachteil ist aber, dass Configurator 2 nur bereits gekaufte Apps herunterladen kann. Gekauft, der Begriff ist hier vielleicht ein bisschen missverständlich. Apple benutzt gekauft nicht nur für Apps, die kostenpflichtig sind, sondern auch für kostenlose Apps. Ich muss eben jede App einmal für die bestimmte Apple-ID registriert haben, bevor ich die mit Configurator 2 herunterladen kann. Die dritte Möglichkeit ist, auf den neuen Macs mit ARM-Prozessor kann ich aus dem Mac App Store ja jetzt auch iPhone und iPad Apps herunterladen. Das hat aber auch ein Problem, nämlich die Auswahl an Apps ist sehr eingeschränkt. EntwicklerInnen können festlegen, ob ihre Apps über diese Methode herunterladbar sein sollen oder nicht. Und bei vielen wichtigen Apps, zum Beispiel bei WhatsApp, ist das nicht möglich. Insofern ist das leider auch keine Option. Jetzt gibt es aber nicht nur inoffizielle Tools, es gibt durchaus auch inoffizielle Tools für diesen Zweck. Das erste dafür wäre iMazing. Das kann auch Apps herunterladen und gibt mir dann eine IPA-Datei dafür, also das wäre super. Das Problem ist, auch hier kann ich wieder nur bereits gekaufte Apps herunterladen. Das liegt daran, dass iMazing die internen APIs von Apple aus dem Configurator benutzt und damit natürlich dann das Problem auch erbt. Dann aber gibt es noch 3U-Tools. Das ist so ein Allzweckwerkzeug für alle möglichen Sachen, die man mit einem iPhone machen wollen könnte. Und das hat eben auch die Möglichkeit, Apps herunterzuladen. Und das ist tatsächlich deutlich vielversprechender als alles andere, was wir gesehen haben. Denn das kann auch Apps herunterladen, die Apple-ID vorher noch nie runtergeladen und noch nicht also als gekauft markiert hatte. Und auch da kriege ich dann wieder eine IPA-Datei auf meinem Dateisystem und kann die später auf einem anderen iPhone installieren. Leider hat das aber auch noch ein Problem. Die Auswahl an Apps, die ich herunterladen kann, ist nämlich irgendwie ziemlich willkürlich beschränkt. Ich hatte hier beispielsweise mal nach der Corona-Warn-App gesucht und aus irgendwelchen Gründen, obwohl die im App Store ist und auch unter diesem Namen im App Store ist, gibt es keine Möglichkeit, diese App herunterzuladen, sondern die wird als nicht gefunden angezeigt. Weil das jetzt aber die Möglichkeit war, die uns am nächsten an unser Ziel gebracht hat, haben wir uns das mal näher angeguckt. Wir hatten ja schon für iPhones und für Android mit dem Proxy eingerichtet, um uns den Netzwerktraffic zu capturen. Das funktioniert netterweise auch unter Windows. Also habe ich mir mal den Netzwerktraffic von 3U Tools angeguckt. Und als erstes ist mir aufgefallen, da sind ja zwei Anfragen an buy.itunes.apple.com. Das heißt, das Ding benutzt nicht etwa irgendwelche eigenen Server, um Apps herunterzuladen, sondern sie benutzen die offiziellen Apple-Endpunkte. Und das passiert auch alles tatsächlich auf meinem Gerät und mit meiner Apple-ID. Wenn wir mal in eine der Einfragen reingucken, sehen wir, die App gibt, das 3U-Tool gibt sich dabei als alte Version von iTunes aus. Das heißt, das ist genau der Grund, weshalb es im Gegensatz zu iMazing dann eben auch neue Apps herunterladen kann. Das heißt aber auch, dass es eigentlich gar keinen technischen Grund gibt, warum 3U nur bestimmte Apps herunterladen können sollte. Und gibt es auch tatsächlich nicht. Der Grund, warum es trotzdem so ist, ist, dass sie aus warum auch immer für alle Sachen, die internen Apple iTunes Endpunkte benutzen, nur für das Auflisten der Apps haben sie ihren eigenen Endpunkt, der eben nur eine limitierte Liste an Apps zurückgibt. Naja, aber damit haben wir das Problem ja jetzt identifiziert und können das tatsächlich auch lösen. Denn mit dem Proxy kann Anfragen nicht nur aufzeichnen, sondern es kann sie auch verändern. Ich kann mir ein Add-on schreiben, das einfach alle Anfragen an diesen Endpunkt abfängt, dann guckt, welcher Bereich von Apps gerade angefragt wird und das überschreibt mit den Apps, die aktuell in den Toplisten des App Stores stehen, an der entsprechenden Stelle. Und dann gebe ich einfach mein Ergebnis statt des offiziellen 3U-Ergebnisses von deren Server zurück. Und tada, jetzt kann mein 3U-Tools plötzlich alle Apps herunterladen, von denen ich möchte, dass es sie runterlädt. Und das funktioniert auch tatsächlich. Also auch wenn die Apps, die vorher nicht herunterladbar waren, wenn ich jetzt auf Download klicke, funktioniert das tatsächlich. Also es gibt wirklich keinen Grund für diese Limitierung und ich habe auch keine Ahnung, warum die existiert. Damit haben wir jetzt eine funktionierende Möglichkeit, um an ganz viele Apps zu kommen. Wir müssen halt nur dann, wenn wir 1000 Apps herunterladen wollen, 1000 Mal in diese Liste auf den Download-Button klicken. Das haben wir in unserem ersten Forschungsprojekt so gemacht, von Hand. Es funktioniert, macht aber nicht wirklich viel Spaß natürlich und es wäre schön, wenn es besser geht. Das Problem ist auch, dass wenn man, wir herausgefunden haben, wenn man zu viele Apps gleichzeitig in die Warteschleife steckt, dann hängt sich das gerne mal auf. Insofern muss man da immer mit einem halben Auge drauf sein und gucken, dass es irgendwie einigermaßen funktioniert. Zum Glück hat sich, seit wir dieses Projekt gemacht haben, aber etwas getan. Nämlich es wurde das großartige IPA-Tool veröffentlicht. Das ist das erste Kommandozeilen-Tool, um inoffiziell Apps aus dem App Store herunterzuladen. Und damit natürlich viel besser geeignet für eine Automatisierung als diese ganzen fürchterlichen Clicky-Bunty-Interfaces. Das Problem bei IPA-Tool ist jetzt aber leider, oder war leider, dass es eben auch nur Apps herunterladen konnte, die die Apple-ID schon gekauft hatte. Das heißt, eigentlich müssten wir unsere Betrachtung da jetzt auch wieder aufhören. Müssen wir aber zum Glück nicht wirklich. Denn IPA-Tool ist im Gegensatz zu all den anderen Tools auch Open Source. Und damit haben wir die Möglichkeit, uns den Code anzugucken und sogar zu verändern, was natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Ich hatte vorher auch schon versucht, mein eigenes Tool zu schreiben, um diese Anfragen zu stellen, denn was in den Anfragen drinsteht, wusste ich ja. Bin da bisher aber immer dran gescheitert und habe das dann nicht weiter verfolgt. Aber dank IPA-Tool hatte ich dann ein funktionierendes Tool, und von dem ich den Quelltext einfach ändern konnte, was es natürlich viel einfacher macht. Und dann habe ich tatsächlich mal ziemlich viel Zeit damit verbracht und sehr viel mit Apple-Servern gekämpft, mit dem Ziel, da auch den Support fürs Kaufen von neuen Apps hinzuzufügen. Die Problematik ist, dass eben, wie schon gesagt, es Unterschiede gibt in den Endpunkten für iTunes und für Configurator 2. Und IPA-Tool benutzt, wenig überraschend, die Endpunkte von Configurator 2. Der erste Idee war jetzt, naja gut, vielleicht kann ich das ja einfach umschreiben, dass es stattdessen die iTunes-Endpunkte gibt. Das ging aber leider nicht, denn um sich bei dem iTunes-Endpunkt anzumelden, braucht man neben der Apple-ID und dem Passwort und dem Two-Factor-Token noch gewisse Parameter in den Headern. Und die sind teilweise nicht einfach oder überhaupt zu generieren. Das größte Problem dabei ist der KB-Sync-Parameter. Das ist wohl irgendeine Art von kryptografischer Signatur oder so, mit der Apple eben genau das, was ich hier machen möchte, verhindern möchte und an der Stelle leider auch erfolgreich ist. Wenn man danach sucht, findet man irgendwelche Foren-Posts auf Chinesisch und Russisch von Menschen, die sagen, dass es ihnen irgendwie gelungen ist, diesen Parameter zu reverse-engineeren. Die verraten einem aber leider nicht, wie sie das geschafft haben. Das heißt, das funktionierte nicht. Und dann habe ich eben mit Configurator, wenn man sich über Configurator 2 einloggt, dann kann man aber den Buy-Product-Endpunkt, der nötig ist, um ein Produkt zu kaufen, nicht aufrufen, sondern kriegt die Nachricht, dass der Login abgelaufen ist und man sich stattdessen nochmal neu einloggen soll, mit dem implizierten Hinweis, dass man das doch bitte über einen iTunes-Endpunkt machen soll, was aber leider nicht geht. Also habe ich da ziemlich lange mit Apple gekämpft und alle möglichen Kombinationen der unterschiedlichen Endpunkte und Session-Cookies probiert und geguckt, welche Header davon wirklich nötig sind und welche Header man weglassen kann. Und am Ende habe ich es tatsächlich geschafft, mit einem Configurator 2 Session-Cookie den Byproduct-Endpunkt aufzurufen. Und das habe ich dann als PR bei IPA-Tool eingereicht, wurde mittlerweile auch gemerged und mittlerweile kann man dann also mit IPA-Tool auch neue Apps, die man vorher noch nicht besessen hatte, über die Kommandozeile super automatisiert herunterladen in großem Stil. Das ist natürlich großartig. Ursprünglich hatte die Person, die dieses Tool entwickelt hat, das in Swift geschrieben und es lief nur unter macOS. Mittlerweile hat sie das aber nach Go portiert und jetzt läuft es unter allen Systemen, was natürlich noch besser ist. Gut, jetzt können wir Apps herunterladen. Jetzt müssen wir die noch irgendwie installieren auf dem Gerät. Da hilft uns dann tatsächlich Configurator 2. Das bringt nämlich auch ein Kommandozeilen-Utility, das CFG-Util mit dem man Apps installieren und deinstallieren kann. Configurator 2 läuft nur unter macOS, aber unter Linux gibt es ein Open-Source-Tool, libimobile-Device, das ganz viele Funktionen hat zum Interagieren mit iPhones, unter anderem eben auch so ein Installieren- und Deinstallieren-Kommando. Was wir jetzt noch brauchen, sind so verschiedene Kleinigkeiten. All diese Sachen, die wir unter Android einfach mit ADB gemacht hätten, gibt es hier jetzt bei iOS leider nicht, aber zum Glück gibt es einen Jailbreak-Tweak, Activator heißt der. Er ist eigentlich dafür gedacht, dass man auf dem Gerät gewisse Automatisierung macht. Also wenn Ereignis XY eintritt, führe Aktion Z aus automatisch. Praktischerweise bringt das aber auch ein kleines Terminal-Programm mit dem man diese ganzen Aktionen auch übers Terminal aufrufen kann. Und ich kann mir über einen weiteren Jailbreak-Tweak auf dem iPhone einen SSH-Server installieren und mich dann auch von meinem Computer darauf einloggen und diese Befehle ausführen. Und damit kann ich dann zum Beispiel eine App starten oder den Home-Button automatisiert drücken. Ein kleiner Tipp für alle, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen wollen. Es gibt den sehr, sehr hilfreichen Befehl Activator Listeners, von dem ich mir echt gewünscht hätte, dass ich den früher gefunden hätte. Denn diese ganzen Aktionen, die man da ausführen kann, die sind nicht wirklich irgendwo dokumentiert. Da findet man ab und an mal in irgendeinem Blogartikel oder in irgendeinem GitHub-Repository zufällig einen Befehl und freut sich ganz doll darüber. Aber Activator Listeners gibt einem eben alle Befehle, die man darüber ausführen kann, aus. Und das ist natürlich dann super praktisch. Hat immer noch keine Dokumentation dazu, was diese Befehle jeweils machen, aber häufig kann man das anhand des Namens erraten oder man probiert es eben einfach aus. Auf jeden Fall deutlich einfacher dadurch. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Möglichkeit, den Apps die Berechtigung zu geben, denn wie Malte gesagt hat, wir wollen, dass die Apps alle Systemberechtigungen haben, mit der Idee, dass wir eben sehen, was die Apps im schlimmsten Falle, wenn sie die Rechte hätten, übertragen würden. Da gab es auch keine Prior Art für, das hatte scheinbar noch niemand gemacht oder zumindest nicht dokumentiert und von Apple offiziell vorgesehen ist es natürlich sowieso nicht. Das heißt, da musste ich auch wieder Reverse Engineering betreiben. Mein Ansatz war, dass es so ein Berechtigungssystem unter macOS ja auch gibt und viele Sachen oder zumindest einige Sachen sind zwischen macOS und iOS durchaus ähnlich und meine Hoffnung war, dass das hier vielleicht auch so sein könnte. Das entsprechende Framework dafür heißt unter macOS TCC, das steht für Transparency Consent and Control Framework und das hat so ein Kommandozeilenprogramm TCC Util, mit dem man gewisse Sachen der Berechtigung verwalten kann. Also wieder in das iPhone eingeSSH, das einmal ausgeführt, gibt es leider nicht. Na gut, unter macOS gibt es dann noch einen Daemon für dieses Framework, den TCCD. Gucken wir mal, ob es den unter iOS gibt. Nee, läuft da leider auch nicht. Ganz aufgegeben habe ich aber noch nicht. Ein letztes Ass hatte ich noch im Ärmel. Es ist auch bekannt, wie diese Daten unter macOS für das TCC unter macOS gespeichert werden, nämlich in einer SQLite-Datenbank, die ccc.db heißt. Suchen wir mal danach. Aha, da sind jetzt tatsächlich Ergebnisse. Das heißt, wir sind vielleicht doch auf dem richtigen Weg. Gucken wir in die erste Datenbank mal einfach rein. So sieht die aus hier. Der Screenshot ist von einem iPhone, auf dem sehr wenige Apps nur installiert waren. Dementsprechend ist hier relativ wenig los. Auf einem iPhone, das regelmäßig und aktiv genutzt wird, würde da sicherlich mehr los sein. Aber wir haben Spalten, die sehr vielversprechend aussehen. Wir haben eine kleine Spalte, in der die App-IDs drinstehen. Wir haben eine Service-Spalte, in der etwas drinsteht, das irgendwie so aussieht wie eine ID für die jeweilige Berechtigung. Und wir haben eine Auth-Value-Spalte, in der drin steht, ob die jeweilige Berechtigung verweigert oder erteilt wurde. Also habe ich das einmal ausprobiert, da eine neue Zeile hinzugefügt, in einer anderen Zeile was geändert und tatsächlich die entsprechenden Änderungen wurden dann auch in der Einstellungs-App reflektiert. Das heißt, das ist tatsächlich der Weg, wie iOS Berechtigung speichert. Und damit haben wir dann auch eine Möglichkeit, das automatisiert zu machen, ohne da in dem iPhone in der Einstellungs-App rumdrücken zu müssen. Problem ist jetzt aber noch, dass wir keine Liste der möglichen IDs für Berechtigung haben, die natürlich super wichtig ist. Es geht sogar noch weiter. Wir haben nicht mal unbedingt eine Liste aller Berechtigungen, die überhaupt möglich zu setzen sind. Denn in der Einstellungs-App werden für eine App immer nur die Berechtigungen angezeigt, die sie tatsächlich angefragt hat. Das heißt, wenn wir da so eine Liste auf dem Wege zusammensuchen wollten, müssten wir erstmal rausfinden, welche Berechtigung es überhaupt gibt und dann für jede Berechtigung auch noch eine entsprechende App finden, die diese Berechtigung anfragt, was natürlich super aufwendig sein würde und die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwelche Berechtigungen verpassen, übersehen, wäre ziemlich hoch. Zum Glück ist das aber auch nicht nötig, denn ich habe im Dateisystem noch diese großartige Datei gefunden und das ist eine Übersetzungsdatei für das TCC-Framework. Und wenn wir da mal reingucken, haben die Keys jeweils als Suffix die ID der Berechtigung und der String ist dann die Übersetzung, die angezeigt werden würde, wenn die App die entsprechende Berechtigung anfragt. Das heißt, darüber weiß ich jetzt, dass KTCC Service Reminders für die Erinnerungsberechtigung da ist und dass KTCC Service User Tracking eine Berechtigung ist, die es gibt, die ich aber vielleicht für diese Analyse doch lieber verweigern würde als erlauben, nicht, dass die Apps das dann als Consent ansehen. Also kann ich aus dieser Datei mir eine Tabelle machen mit all den Berechtigungen, die es gibt und habe das auch gemacht. Das ist die erste Seite davon. Es gibt noch eine zweite Seite. Auf der zweiten Seite sehen wir jetzt einige Berechtigungen, die etwas merkwürdig sind. Das ist dann zum Beispiel Authorization to Test Service Proto 3 Write. Wenn man die Berechtigung setzt oder verweigert, ändert sich in den Einstellungen der jeweiligen Apps nichts, da sieht man nichts. Meine Vermutung ist, dass es irgendwelche internen Test-Sachen von Apple sind, die im eigentlichen System nicht enthalten sind, aber aus irgendwelchen Gründen haben sie es halt vergessen, die aus der Übersetzungsdatei herauszunehmen. Um da nicht aus Versehen irgendwas kaputt zu machen, lasse ich diese Berechtigung aber natürlich in Ruhe und fasse sie nicht an. Das heißt, damit haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, einer App, zum Beispiel hier einer Taschenlampen-App, alle Berechtigungen zu geben. Alle Berechtigungen? Wer genau hinguckt, wird sehen, da fehlt leider eine Berechtigung, und zwar eine relativ wichtige Berechtigung, die Standortberechtigung. Dabei ist es natürlich super interessant für uns zu wissen, wenn eine App den Standort abfragt und an einen Server gibt. Die Standortberechtigung wird aber leider wirklich nicht über dieses TCC-Framework verwaltet. Das heißt, da kommen wir nicht weiter. Und ich hatte auch nirgendwo gesehen, zu dem Zeitpunkt, dass irgendjemand anderen sich herausgefunden hat, wie man die automatisiert setzen kann. Also wieder ran an Suchen. Meine Idee war, wir haben ja jetzt schon gesehen, dass Apple ganz offensichtlich ganz gerne mal Daten in einer SQLite-Datenbank speichert. Vielleicht ist das hier wieder der Fall. Also habe ich mich in das iPhone wieder reingeSSH'd. Wirklich ein super praktisches Feature, sollten die von Haus aus auch mitbringen, und ein kleines Skript geschrieben, das alle Dateien, alle SQLite-Datenbanken im System sucht, darüber iteriert, dann über alle Tabellen in dem jeweiligen über alle Tabellen in der jeweiligen Datenbank iteriert und dann quasi einen Grep darauf ausführt und nämlich guckt, ob die ID einer bestimmten App in der Datenbank vorkommt. Der entsprechenden App habe ich vorher über die Einstellungs-App die Standortberechtigung gegeben. Das heißt, die Erwartung ist natürlich, wenn die App die Berechtigung hat, muss sie irgendwie in der Datenbank stehen, wenn die Datenbank wirklich dafür verantwortlich ist. Das Ding hat auch ein paar Ergebnisse geliefert. Unter anderem, wenig überraschend, die Datenbank, die wir vorhin schon gefunden hatten, die TCC.db. Aber leider ist keine von diesen Datenbanken wirklich verantwortlich für die Standortberechtigung. Das war also leider eine Sackgasse. Die nächste Idee war, wer sich mit irgendwelchen internen Funktionen von iOS beschäftigen möchte, ist sicherlich immer gut aufgehoben, sich die Jailbreak-Community anzugucken, die da ganz, ganz fleißig dabei ist, das System zu reverse-engineeren und ganz tolle Tweaks schreibt, die dem System neue Funktionen hinzufügen. Ein Teil davon ist netterweise auch als Open Source veröffentlicht und so habe ich diesen Tweak hier gefunden. Das ist irgendeine Jailbreak-App, Force Reset heißt die. Die kann zwar keine Berechtigung für die Standortberechtigung setzen, aber sie kann sie immerhin auslesen und ich kann den Code sehen, der das tut. Und dadurch habe ich dann gelernt, dass es offensichtlich eine CL Location Manager Klasse gibt und die irgendwelche Methoden hat, die mit dem zu tun haben, was ich suche. Zum Beispiel eben eine Authorization Status for Bundle Identifier Funktion, um herauszufinden, ob eine Berechtigung, ob eine App die Location Permission hat. Und CL Location Manager klingt ja sowieso schon mal sehr nach dem, was ich suche. Insofern wirkte das vielversprechend. Das Problem ist, dass diese ganzen spannenden APIs davon alle intern sind und Apple mir dafür natürlich keine Dokumentation gibt. Das wäre ja viel zu einfach. Das heißt, da komme ich so einfach auch nicht weiter. Jetzt hatte Malte aber vorhin ja schon Frida vorgestellt, das wirklich super, super nützliche Tool. Und das hatte eben diese sehr praktische Funktion, dass es mir auch ein Autocomplete-Interface gibt. Also habe ich mich einfach mal in meine Taschenlampen-App wieder mit Frida rein injiziert und geguckt, was wird denn da Autocomplete-mäßig angeboten auf dem CL Location Manager. Dabei unter anderem die sehr, sehr wundervoll klingende Funktion Set Authorization Status by Type for Bundle Identifier. Das klingt ja wirklich nach genau dem, was ich machen wollte. Also das schnell einmal ausprobiert. Kann ich meiner Taschenlampen-App damit die Standortberechtigung geben? Leider nicht. Kaum hatte ich den Befehl ausgeführt, ist Frida abgestürzt, die App in dem Handy ist auch abgestürzt und als ich in die Einstellungen geguckt habe, war leider die Berechtigung trotzdem nicht da. Ja, Mist. Aber zum Glück hat Frida noch ein paar andere sehr nützliche Tools, unter anderem das Frida Trace Tool. Das gibt einem eine Liste von allen Funktionen, die eine App aufruft, während sie so läuft. Und ich wusste ja, dass zumindest die Einstellungs-App das irgendwie hinkriegt, diese Berechtigung zu setzen. Das hatte ich ja schon mehrfach gemacht. Also mal die Einstellungs-App gestartet, wieder Trace darauf gestartet mit einem Filter auf CL Location Manager, denn sonst wäre da wirklich eine riesenlange Liste an Methoden aufrufen gewesen, durch die kein Mensch hätte durchsteigen können. Genau, und dann eben in der Einstellungs-App die Berechtigung für eine App gesetzt und dann kam diese Liste an entsprechenden CL Location Manager aufrufen. Und diese eine hier ist eben genau diese Funktion, die wir eben auch schon aufgerufen hatten. Wieso schafft es denn die Einstellungs-App, damit die Berechtigung zu setzen, und wir schaffen es nicht? Ja, da war dann der Groschen gefallen. Ich hatte das bisher im Kontext der jeweiligen App, der ich die Berechtigung geben möchte, ausgeführt. Aber das ist natürlich nicht die Idee. Wenn jede App sich jede Berechtigung, die sie haben möchte, einfach selber geben könnte, wäre der ganze Mechanismus ja vollkommen witzlos. Dafür brauche ich schon bestimmte zusätzliche Permissions oder Elevated Privileges. Deshalb kann die App selber das natürlich nie machen. Die Settings-App, die diese Privileges aber hat, kann diesen Befehl ausführen. Und da funktioniert das dann tatsächlich auch, wenn ich das mit Frida selber mache. Das Einzige, was jetzt noch übrig ist, da ist noch so ein Value-Parameter, der sagt, ob die Berechtigung gesetzt oder nicht gesetzt werden soll. Das ist natürlich auch nirgendwo dokumentiert gewesen, aber gut, das ist einfach ein Integer. Fangen wir mal bei 0 an und probieren durch. Und das sind dann die Werte, die man damit setzen kann. Und das sind eben auch genau die Werte, die ich über die Einstellungs-App hätte setzen können. Auf dem gleichen Wege kann ich dann auch herausfinden, ob eine App die Location Permission hat oder nicht, sowohl für die jeweils laufende App als auch für eine beliebige App. Damit haben wir es dann endlich tatsächlich geschafft, unserer Taschenlampen-App alle Berechtigungen zu geben, einschließlich der Standortberechtigung, die sie bestimmt wirklich dringend braucht. Ja, auf dem gleichen Wege, auch über Frida können wir auch etwas in die Zwischenablage schreiben, das dann eben mit dem Ziel, um später zu gucken, ob irgendeine App das ausgelesen hat und an einen Tracking-Server oder sonst wohin geschickt hat. Das würde uns natürlich interessieren. Damit haben wir dann nicht nur Android bezwungen, sondern endlich auch iOS und haben die Möglichkeit, automatisierte Analysen über tausende von Apps zu machen, die sich den Netzwerk-Traffic angucken. Unsere Idee dabei war, dass wir keine Interaktion mit den Apps machen, sondern wir starten sie nur für eine Minute, lassen sie laufen, ohne irgendwas damit zu tun und gucken uns dann nachher den aufgezeichneten Netzwerk-Traffic an. Da haben wir mehrere Projekte zugemacht. Als allerletztes habe ich mir in meiner Masterarbeit fast 4.500 Apps angeguckt, relativ gleichmäßig verteilt über Android und iOS. Und die Ergebnisse fangen schon mal sehr gut an. Fast 80% der Apps, die ich mir angeguckt habe, haben mindestens einen Tracker kontaktiert. Und wie gesagt, das alles ohne, dass ich irgendwas mit den Apps gemacht hätte. Das sind die Tracker, die sich diese Apps kontaktiert haben, die 25 am meisten kontaktierten. Die Auflistung habe ich so gemacht, indem ich die DNS-Namen, die in meinem Netzwerk-Traffic drin standen, mit der Exodus-Tracker-Datenbank verglichen habe. Und da steht dann eben jeweils drin, welches Unternehmen dafür verantwortlich ist. Ganz oben die üblichen Verdächtigen, Google und Facebook. Die werden hier, denke ich, niemanden überraschen. Aber vielleicht doch ein bisschen überraschend. Google ist nicht nur bei Android auf dem ersten Platz, sondern leider auch bei iOS. Das heißt, nur weil ich ein iPhone habe, werde ich damit dem Google-Tracking nicht entkommen können. Neben den beiden dann aber auch noch eine lange Liste an anderen Trackern. Das sind jetzt hier nur die 25 am häufigsten kontaktierten. Die Liste geht aber noch deutlich weiter. Wenn ich mir angucke, wo diese Tracker jeweils ihre Hauptniederlassung haben, das ist bei den allermeisten in den USA. Und das ist im Hinblick auf das Schrems II-Urteil des EuGH von vor 2 Jahren ja doch rechtlich fragwürdig. Diese Tracker sind auch sehr aktiv. Ein Drittel aller Anfragen, wie gesagt, ohne irgendeine Interaktion von unserer Seite, ging an Tracking-Server. Und da wollen wir jetzt natürlich wissen, was steht denn drin in diesen Anfragen? Welche Daten werden da übertragen? Den Netzwerk-Traffic haben wir aufgezeichnet, aber es fehlt noch eine Möglichkeit, automatisiert eben diese Informationen daraus zu extrahieren. Unser erster Ansatz war, wir machen ein Text-Matching. Wir suchen in den rohen übertragenen Daten nach Werten, die wir vorher schon kennen. Also zum Beispiel die Werbe-ID des Gerätes, den Standort oder irgendwelche Daten, die wir vorher absichtlich auf dem Gerät platziert haben, in der Erwartung, dass vielleicht irgendwelche Apps die aufsaugen würden. Also zum Beispiel irgendwelche Kontakte mit erkennbaren Namen oder Anrufe an bestimmte Nummern. Und das funktioniert tatsächlich auch. Wir können auf diese Weise natürlich diese Werte erkennen. Und das geht auch nicht nur in Plaintext, sondern es geht auch in Base64-encodetem Text mit ein bisschen Aufwand. Aber dieser Ansatz hat leider zwei Probleme. Problem 1 ist, das funktioniert nur mit statischen Daten, die wir vorher eben kennen. Das heißt, so Sachen wie die RAM-Auslastung oder der Akkustand, der sich natürlich im Laufe der Benutzung des Handys ändern wird und den wir vorher nicht wissen können, die können wir damit nicht erkennen. Und, Spoiler, die werden aber sehr wohl doch übertragen und das würden wir dann natürlich eigentlich nicht gerne mitkriegen. Und zusätzlich dazu müssen die Daten auch ausreichend eindeutig sein. Ich habe gerade schon gesagt, wenn wir einen Kontakt setzen, dann werden wir das nicht auf Max oder so setzen, sondern wir werden dann natürlich irgendwelche zufällig generierten Strings reinmachen, die ausreichend hohe Entropie haben, sodass wir uns, wenn wir das am Ende wiederfinden, tatsächlich sicher sind, dass wir diese Daten, dass es die Daten sind, die wir dahin gemacht haben und nicht irgendwelche zufälligen Treffer. Das heißt dann aber auch, dass wir so Sachen wie die Betriebssystemversion auf dem Wege nie erkennen können werden. Denn nur weil 11 irgendwo in einem Traffic drin steht, können wir daraus ja nicht schließen, dass die App wirklich übertragen kann, dass ich gerade Android 11 als Betriebssystem benutze. Das ist einfach zu generisch und das wird zu vielen False Positives führen. Das zweite Problem ist, dass die Anfragen mit den Tracking-Daten häufig absurd, also wirklich absurd verschachtelt und oder obfuskiert sind. Was meine ich damit? Zwei Beispiele. Hier eine Anfrage an das Unternehmen Supersonic. Da soll eine Werbeanzeige ausgespielt werden. Und wir sehen schon, in der URL sind schon ein paar Parameter. Da ist irgendwie eine Session-ID drin enthalten. Und es ist wohl auch irgendwie eine Information enthalten, um welche App es gerade geht. Aber der wirklich spannende Teil, der ist im Request Body. Und da sehen wir jetzt irgendeinen Base64-String, aus dem wir aber so erstmal keine Informationen extrahieren könnten. Versuchen wir mal nachzuvollziehen, was in dieser Anfrage drin steht. Ich habe schon verraten, die erste Ebene ist Base64. Die hätten wir auch noch automatisiert umgehen können. Aber da ist jetzt leider noch nicht Schluss. Wenn wir das Base64 dekodieren, kommt da irgendein Binary Block draus. Mit dem können wir dann aber nichts mehr anfangen. Das ist in dem Fall jetzt ein gzip-Archive. Das heißt, wir müssen das entzippen. Und da kommt jetzt ein JSON heraus. Das sieht schon mehr nach dem aus, was wir suchen, aber wirklich maschinenlesbar ist das auch noch nicht. Also müssen wir auch hier noch weitermachen. Wir müssen zunächst mal in das Property Data gehen und da haben wir jetzt einen String. Wenn wir genau hingucken, sehen wir, dass es in Wirklichkeit kein String ist, sondern das ist eigentlich ein JSON-Objekt, das aber aus irgendwelchen Gründen stringifiziert wurde und dann jetzt eben als String übertragen wurde. Das heißt, da müssen wir dann nochmal einen JSON-Pass drüber laufen lassen. Und jetzt haben wir tatsächlich die maschinenlesbaren Daten, die da wirklich dahinter stehen. Und hier sehen wir jetzt, dass in dieser Anfrage tatsächlich relevante Daten übertragen wurden und dass die nämlich genauso aussieht wie eine der Anfragen, die Malte vorhin als Beispiel euch schon gezeigt hatte. Ja, das hätten wir aber eben mit so einem generischen Approach, der nur Plaintext-Daten oder nur Base64-encodierte Daten matchen kann, natürlich nicht gefunden. Nächstes Beispiel, eine Anfrage an Facebook. Hier sehen wir, es ist irgendwie ein JSON-Objekt, aber natürlich auch nicht einfach maschinenlesbar, das wäre ja viel zu einfach, sondern es gibt da irgendwie ein Batch-Property. Wenn wir das uns mal nur auf dieses Batch-Property fokussieren, sehen wir, wir haben wieder so einen String, in dem ein JSON-Objekt drin ist, also JSON-parsen wir das doch mal. Und jetzt haben wir ein Array von Objekten, die alle jeweils eine Relative URL haben. Holen wir uns die mal alle raus und dann haben wir jetzt eine Liste von URLs und die GET-Parameter in diesen URLs enthalten die tatsächlichen Daten. Da muss man also wirklich auch erstmal drauf kommen. Das heißt, wir machen jetzt hier noch einen Query-String-Decoder drüber und jetzt kommen wir langsam dahin, dass wir Daten haben, die wir tatsächlich automatisiert analysieren können. Da kriegen wir jetzt nämlich diese Struktur und ihr seht, da ist irgendwie ein Custom Events Property, da geht es genau diese Verschachtelung nochmal weiter, aber das ist dann einfach Schema F, genau das, was wir jetzt schon zweimal gemacht hatten, deshalb erspare ich euch das. Aber ich denke, es wird klar, die Tracker sind da häufig wirklich erstaunlich und fragwürdig kreativ dabei, wie sie die Daten verschicken, in welchem Format sie die Daten verschicken und ich zumindest sehe keine Möglichkeit für alle diese Sachen, das waren ja jetzt nur zwei Beispiele für zwei Tracker und allein Facebook hat neben diesem einen Request-Format auch noch ganz viele andere Request-Formate, die ganz anders funktionieren und die wir dann auch noch handeln müssen. Ich sehe da keine Möglichkeit, einen generischen Decoder dafür zu schreiben, der ausreichend erfolgreich daran sein kann, all diese unterschiedlichen Formate zu dekodieren. Und genau, insofern brauchen wir einen anderen Ansatz und das Gute ist, es ist auch möglich, einen anderen Ansatz dafür zu finden. Denn wir hatten ja vorhin schon gesehen, die Tracking-Unternehmen, es gibt zwar sehr viele Tracking-Unternehmen, die da vorkommen, aber ganz oben sind einige wenige Tracking-Unternehmen, die einen sehr großen Teil des Traffics abkriegen. Und das können wir uns zunutze machen, wenn wir uns nämlich statt der Tracking-Unternehmen mal die Endpunkte angucken. Das heißt, quasi eine sehr ähnliche Betrachtung, aber feingranulierter. Das ist jetzt die Liste aller Endpunkte in meinem Datensatz, sortiert danach, wie oft die aufgerufen wurden. Da sehen wir hier genau das gleiche Muster. Wir haben ganz oben Endpunkte, die super oft aufgerufen wurden, von ganz, ganz vielen Apps aufgerufen wurden. Und das fällt dann aber doch relativ schnell auch ab. Und die Endpunkte werden deutlich weniger häufig aufgerufen. Das heißt, die Erwartung ist, dass wir, wenn wir irgendwie spezifische Händler schreiben, oder Adapter habe ich es genannt, die konkret wissen, wie man für so einen bestimmten Endpunkt die Daten extrahieren kann, dann haben wir eine gute Möglichkeit, dass wir zwar nicht allen Traffic damit handeln können, aber zumindest einen sehr großen Teil des Traffics. Genau, und das war eben auch das, was ich gemacht habe. Ich habe 26 Adapter geschrieben, die spezifisch für einen bestimmten Endpunkt jeweils die Daten extrahieren können. Das heißt, ich musste mir für jeden dieser Adapter vorher ein bisschen Mühe machen, die Anfragen an den Endpunkt zu verstehen und dann halt auch noch zusätzlich ein Skript zu schreiben, das die Daten automatisiert extrahieren kann. Aber dafür konnte ich dann schon ganze 10% mit nur 26 Adaptern des gesamten Traffics abdecken. Also das heißt, ein einigermaßen vertretbarer Aufwand, diese 26 Adapter zu schreiben, deckt schon 10% des gesamten Traffics ab. Und gesamter Traffic meint nicht den Tracking-Traffic, sondern den gesamten Traffic von allen Apps, auch die inklusive der App-Funktionalität. Das heißt, das ist durchaus ein viable Approach, auf diesem Wege vorzugehen. Damit kann ich mir dann also angucken, was die Apps so für Daten übertragen. Ich habe für die Endpunkte, für die ich einen Adapter geschrieben habe, den Adapter genutzt und für alles, wofür ich keinen Adapter habe, bin ich dann auf das String Matching, also die einfachere Variante, zurückgefallen. Hier jetzt die Daten, die da übertragen werden. Ganz oben sehen wir relativ langweilige Daten, die kann ich gut verstehen, dass die Apps, die wissen wollen, wie App-IDs, die benutzt werden, Betriebssystemversion, App-Version und Modell, da würde ich auch sagen, das sind jetzt nicht so die kritischen Daten, wegen derer wir uns Sorgen machen müssen. Das Problem ist aber an einer anderen Stelle. Ich habe mir auch angeguckt, nicht nur werden diese Daten überhaupt übertragen, sondern werden die anonymisiert oder pseudonymisiert übertragen. Pseudonymisiert heißt hier, dass die Daten nicht einfach so übertragen wurden, sondern in Kombination mit einer eindeutigen ID für das Gerät oder sogar die BenutzerIn. Das heißt, wenn Daten pseudonymisiert übertragen werden, dann ist da nicht nur die Information, irgendjemand hat diese App-ID benutzt, hat diese App mit dem Betriebssystem benutzt oder was auch immer, sondern es ist konkret die Information für ein bestimmtes Gerät oder eine bestimmte Person. Das wird Lorenz euch gleich noch erklären, hat auch rechtliche Bedeutung. Und wir sehen hier, orange heißt pseudonymisierte Übertragung. Der weitaus überwiegende Teil der Übertragung war jeweils pseudonymisiert, was dann das Ganze schon deutlich kritischer macht. Und dann muss man auch bedenken, dass, wie gesagt, all diese Übertragungen passiert sind ohne irgendeine Interaktion mit der jeweiligen App. Das limitiert natürlich die Daten, die überhaupt potenziell übertragen werden können. So Sachen wie Eingaben in der App oder so können da natürlich nicht übertragen werden, weil die gar nicht stattgefunden haben. Trotzdem sehen wir auch jetzt schon in diesem ohne Interaktionsstatus, dass so doch deutlich kritischere Daten wie der Standort auch von einigen Apps übertragen wurden. In dem Fall jetzt sogar wieder zur Hälfte nicht als anonymisierte Daten, sondern als pseudonymisierte Daten.
Okay, ja, wir haben euch jetzt erzählt, wie allgegenwärtig Tracking ist und dass es eigentlich total schwer ist, irgendwie dem Tracking aus dem Weg zu gehen, weil es eigentlich überall zu finden ist. Aber wir wollen euch jetzt irgendwie keine Angst einjagen oder euch damit alleine lassen, dass Tracking überall ist, sondern wir wollen euch irgendwie auch Möglichkeiten an die Hand geben, sich dagegen zu wehren. Und euch deswegen jetzt mal so zwei Möglichkeiten vorstellen, die wir irgendwie sinnvoll und effektiv finden. Und die eine Möglichkeit, die kennt ihr vielleicht schon und fänden vielleicht auch einige Leute schon von euch an, das sind einfach technische Maßnahmen gegen Tracking. Und als erstes ist es vielleicht sinnvoll, sich irgendwie mal anzugucken, mit wem haben wir es hier überhaupt zu tun. Und das könnt ihr alle zu Hause machen, nämlich mit Hilfe von Exodus. Das ist eine Datenbank, in der ganz viele verschiedene Apps drin sind, die von Exodus analysiert worden sind. Und da wurde einfach nur geguckt, sind in dem Code der App, sind da Codesignaturen von bekannten Trackern drin. Also zum Beispiel irgendwie Google Analytics oder so. Und dann könnt ihr rausfinden, indem ihr da den Namen von der App eingibt, ob die App diese Tracker einbindet, und dann kann es zu einer Übertragung kommen. Exodus weiß aber natürlich nicht genau, ob es tatsächlich zu einer Übertragung gekommen ist. Also es ist nur mal so eine Einschätzung, ob die App potenziell euch tracken kann oder nicht. Und das ist natürlich schon mal bei der Entscheidung, welche App möchte ich benutzen, erstmal eine gute Sache. Und außerdem kann euch Exodus auch verraten, irgendwie an welche URLs diese Apps zum Beispiel sich melden. Und die könnt ihr dann nutzen, um Anfragen an diese URLs zu blocken. Zum Beispiel mit einem Pi-hole. Das ist ein kleiner DNS-Server, den ihr auf einem Raspberry Pi oder einem vergleichbaren kleinen Computer oder was ihr denn noch so zu Hause rumliegen habt, einfach installieren könnt. Und der leitet dann einfach an DNS-Anfragen, an bekannte Tracking-Domains einfach ins Nichts. Und die Tracking-Anfragen kommen dann nicht an und eure Daten werden nicht an die Tracker übertragen. Und das ist eigentlich eine sehr einfache und effektive Art, vor allem weil es nicht nur euch schützt, sondern irgendwie auch alle anderen Leute in eurem Netzwerk, die den DNS-Server verwenden, und dadurch schützt ihr dann nicht nur euch, sondern auch eure Familie, euer Hausprojekt oder euer Büro. Und es gibt natürlich noch irgendwie ganz viele andere coole Möglichkeiten, sich gegen Tracking zu schützen. Und wir empfehlen da auf jeden Fall auch, sich da mal umzugucken. Wir sind auf jeden Fall nicht die besten Ansprechpartner dazu, was so technische Maßnahmen gegen Tracking angeht, und verweisen deswegen gerne auf den QCATS-Blog zum Beispiel, wo es sehr viele, sehr gute Empfehlungen gibt. Und auch mit ein bisschen Googlen lässt sich da viel herausfinden. Aber klar, irgendwie ist das alles sehr voraussetzungsreich. Also das ist jetzt nichts, was so jede Person oder meine Oma oder so mal eben machen könnte, um sich gegen Tracking zu schützen. Und wir finden, dabei kann es eigentlich nicht bleiben. Tracking ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist überall. Und die Geschäftsmodelle hinter dem Tracking, die sind es eigentlich, die man da angehen muss. Und deswegen finden wir, brauchen wir irgendwie eine gesellschaftliche Lösung, und da haben wir zumindest einen Weg identifiziert, mit dem wir glauben, dass sich da was machen lässt, und das ist rechtlich gegen das Tracking. Weil uns klar ist, irgendwie nicht alle Leute können auf einer individuellen Ebene sich irgendwie davor schützen, getrackt zu werden. Das ist teuer, das ist irgendwie aufwendig, das erfordert technisches Know-how. Okay, was heißt rechtlich dagegen vorzugehen? Da haben wir erstmal das Glück, dass es in der EU die Datenschutzgrundverordnung gibt und die erstmal grundsätzlich hohe Anforderungen stellt an die Verarbeitung von Daten. Aber ist erstmal die Frage, fällt überhaupt Tracking unter die Datenschutzgrundverordnung? So, klar ist, die Datenschutzgrundverordnung, die gilt für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Und das sind natürlich jetzt wieder so Jurabegriffe, also lohnt es sich mal zu gucken, was bedeutet das eigentlich? Personenbezogene Daten sind Daten, die sich auf Personen beziehen, obviously, und zwar auf identifizierte oder identifizierbare Personen. Und das kann jetzt erstmal heißen, irgendwie Daten, die mit einem Namen verknüpft sind, oder Daten, die mit einer E-Mail-Adresse verknüpft sind oder irgendeinem anderen Identifikationsmerkmal, eine Postadresse vielleicht, aber eben auch, und das sagt die Datenschutzgrundverordnung auch sehr explizit, mit einer Kennnummer verknüpft sind. Und das ist das, was wir beim Tracking sehr häufig sehen. Also auch wie sich Tracking-Anbieter öfter mal rausreden, dass sie sagen, oh, da ist aber gar nicht dein Name drin, deswegen kann das ja kein personenbezogenes Datum sein. Da hat die Datenschutzgrundverordnung eigentlich im nächsten Satz direkt die Antwort: Kennnummern reichen aus, und wenn da eine ID drin steht, dann ist das auch ein personenbezogenes Datum. Genau, dann ist die Frage, was heißt denn Verarbeitung? Also Verarbeitung, erstmal jeder Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, sehr weit gefasst, aber auch da sagt die Datenschutzgrundverordnung nochmal konkret, nämlich auch das Auslesen und das Übermitteln von Informationen von personenbezogenen Daten. Und das ist ja ganz klar der Fall beim Tracking. Da geht es ja darum, eure personenbezogenen Daten auszulesen und dann an die Tracking-Unternehmen zu übermitteln. Also können wir schon mal sagen, okay, für Tracking-Daten, da gilt die Datenschutzgrundverordnung, aber findet die überhaupt Anwendung bei Unternehmen? Weil klar ist irgendwie natürlich viele, und also für die EU gilt die Datenschutzgrundverordnung, ist ja ein EU-Gesetz, Aber viele Tracking-Unternehmen, die sitzen ja gar nicht in der EU. Die meisten sitzen in den USA, wie ihr vorhin gesehen habt, oder in China, Russland oder in anderen Ländern. Und deswegen müssen wir uns fragen, okay, gilt es auch außerhalb der EU? Und da sagt ist die Datenschutzgrundverordnung auch klar, ja, sie gilt für Unternehmen außerhalb der EU, zumindest sofern diese Unternehmen Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben wollen. Und das identifiziert die Datenschutzgrundverordnung dann daran, dass sie entweder dir konkret oder eben anderen EuropäerInnen Waren oder Dienstleistungen anbieten oder eben dein Verhalten beobachten. Und das ist beim Tracking ja auch klar der Fall. Also können wir eigentlich sagen, okay, wenn ein Unternehmen dich trackt, egal ob in oder außerhalb der EU, dann gilt da die Datenschutzgrundverordnung. Also das Unternehmen ist innerhalb oder außerhalb der EU. Für dich ist wichtig, dass du dich in der EU befindest. Okay, dann ist jetzt aber die Frage, okay, ist denn Tracking überhaupt legal? Mit welcher Rechtsgrundlage? Klar, die Datenschutzgrundverordnung gilt, aber welche personenbezogenen Daten dürfen überhaupt verarbeitet werden? Und da muss man erstmal wissen, okay, die Datenschutzgrundverordnung, die verbietet erstmal grundsätzlich jede Form der Datenübertragung oder der Verarbeitung und erlaubt sie nur in speziellen Sonderfällen. Einen von den Sonderfällen kennt ihr schon, nämlich, dass ihr eure Einwilligung gegeben habt, dann ist die Verarbeitung erlaubt. Aber es gibt auch andere Fälle, zum Beispiel, wenn irgendwie es darum geht, einen Vertrag zu erfüllen, etwa einen Kaufvertrag, wenn ihr online irgendwas gekauft habt, dann müsst ihr da eure Postadresse angeben oder so, damit man euch was zuschicken kann. Das ist dann irgendwie die Rechtsgrundlage dafür. Oder wenn ein Unternehmen eine rechtliche Verpflichtung hat, zum Beispiel, weil es irgendwie Belege für die Steuerunterlagen 10 Jahre aufbewahren muss, dann müssen die Daten deswegen gespeichert werden und können nicht einfach so gelöscht werden oder um eure lebenswichtigen Interessen zu schützen. Auch klar, ne, irgendwie, wenn der Rettungsdienst euch mitnimmt, dann muss er irgendwie auch eure Daten verarbeiten und darf das dann einfach, weil euer Leben in Gefahr ist. Und zur Ausübung öffentlicher Gewalt, das ist dann oft die Rechtsgrundlage, die für die Sicherheitsbehörden gilt, die mit öffentlicher Gewalt betraut sind, aber zum Beispiel auch das Einwohnermeldeamt, das auf dieser Grundlage eure Daten verarbeitet. Und der Lieblingsrechtsgrundlage von vielen Unternehmen ist das berechtigte Interesse. Denn wenn Unternehmen ein berechtigtes Interesse daran haben, eure Daten zu verarbeiten, dann dürfen die das. Aber, und das ist die wichtige Einschränkung, nur dann, wenn eure Interessen und eure Grundrechte nicht überwiegen. Und das ist eigentlich gar nicht so häufig der Fall, aber Unternehmen können sich eben oft auf diesen Grund beziehen, weil es erstmal schwammig ist und es eben um eine Abwägung geht. Jetzt können wir hier schon mal eigentlich relativ viele Rechtsgrundlagen einfach so ausschließen für Tracking, denn es gibt keine rechtliche Verpflichtung zu tracken. Es ist auch kein lebenswichtiges Interesse von euch, dass da mit Tracking irgendwie dem mit Tracking begegnet wird. Und die Ausübung öffentlicher Gewalt durch Tracking ist jetzt auch nicht gegeben. Man nennt das dann vielleicht Staatstrojaner, aber das ist eben das, womit wir uns hier gerade nicht befassen. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch drei Rechtsgrundlagen übrig und auch zu denen gibt es eigentlich schon relativ klare Äußerungen, weil das alles so Abwägungsfragen sind von den Datenschutzaufsichtsbehörden und die haben eigentlich alle durch die Bank weg gesagt, Tracking ist nur mit Einwilligung rechtlich überhaupt möglich. Also hier, das sagen zum Beispiel das European Data Protection Board, das ist der Zusammenschluss der europäischen Datenschutzorganisationen. Das sagt auch die Datenschutzkonferenz, der Zusammenschluss der deutschen Datenschutzorganisationen und das sagen auch einzelne regionale Datenschutzbeauftragte. Also eigentlich sind sich zumindest auf der Seite der Aufsichtsbehörden, die auch die Gesetze durchsetzen und kontrollieren sollen, alle einig, dass Tracking nur mit Einwilligung möglich ist. Und auch das zweite EU-Gesetz, das sich mit Tracking befasst, nämlich die E-Privacy-Richtlinie, ist eigentlich der Meinung, dass nur eine Einwilligung möglich sein kann. Also die E-Privacy-Richtlinie beschäftigt sich eigentlich nur am Rande mit Datenschutz und vor allem mit der Integrität eures Endgeräts. Aber da ist eben auch klar, so wenn Zugriff auf irgendwelche Informationen eures Geräts passieren soll, wenn Informationen auf eurem Gerät gespeichert werden soll, etwa ein Tracking-Cookie oder irgendein Tracking-Pixel, dann ist klar irgendwie, das geht nur, wenn ihr auch tatsächlich eingewilligt habt. Und das heißt, da sind wir eigentlich schon auf der relativ sicheren Seite. Bei der E-Privacy-Richtlinie ist jetzt noch das Problem, das ist halt eine Richtlinie und keine Verordnung. Und Wer sich ein bisschen mit EU-Recht auskennt, die wird wissen, dass halt eine Richtlinie nicht so wie eine Verordnung in der ganzen EU einmal gilt, sondern eine Richtlinie muss in nationales Recht umgesetzt werden. Und das kann mitunter dauern und kann mitunter auch schiefgehen. In Deutschland ist es zum Beispiel schiefgegangen, da ist die E-Privacy-Richtlinie umgesetzt worden, aber unzureichend und falsch. Dann gab es dagegen irgendwie ein Gerichtsverfahren und jetzt ist erst dieses Jahr das neue Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz in Kraft getreten, das die E-Privacy-Richtlinie in ihrem vollen Umfang korrekt umsetzt. Das heißt, wenn man sich auf die E-Privacy-Richtlinie verlässt, ist es nicht immer ganz so einfach wegen der nationalen Gesetzgebung. Aber grundsätzlich sind da sich die Datenschutzgrundverordnung und die E-Privacy-Richtlinie einig. Tracking ist nur mit Einwilligung möglich. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, nur mit Einwilligung, was heißt denn dann Einwilligung? Also wir kennen das ja alle, irgendwie Einwilligung im Internet, im World Wide Web, da müssen wir uns immer durch irgendwelche Cookie-Banner klicken oder dann ist da oben so ein Hinweis, wir informieren Sie, dass Cookies gesetzt werden, wenn Sie diese Seite benutzen, stimmen Sie dem zu. Und die werden ganz oft auf die Datenschutzgrundverordnung oder auf die E-Privacy-Richtlinie geschoben, irgendwie Cookie-Law haben das ja auch einige Leute schon genannt. Und da wird dann oft behauptet, ja, diese sind schuld, dass da diese Banner sind. Aber da müssen wir ja eigentlich sagen, nee, das stimmt nicht. Also erstens ist die Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht schuld daran, wenn Daten verarbeitet werden und man muss ja nicht tracken. Also kann man das auch einfach mal weglassen, dann braucht man auch nicht nach Einwilligung fragen. Und zweitens sind die allermeisten Einwilligungsdialoge eigentlich nicht rechtskonform. Weil wenn sie rechtskonform wären, dann sollten sie euch nicht oft angezeigt werden und leicht wegzuklicken sein. Das ist aber selten der Fall. Wir haben dazu mal einen Artikel geschrieben, falls ihr da ganz tief irgendwie eintauchen wollt. Könnt ihr den auf unserer auf Bennys Webseite finden. Genau, aber da gehen wir jetzt nicht alle genau durch, sondern wir schauen uns einfach mal ein paar Beispiele an, was eigentlich eine korrekte Einwilligung ist und was nicht. Zum Beispiel ist eine Anforderung an eine Einwilligung, dass es eine eindeutige Handlung sein muss. Also was nicht geht, ist wie hier in dem Beispiel irgendwie, dass man einfach nur so swiped und irgendwo steht, ja hier, wenn du weitermachst, dann stimmst du zu oder irgendwie so ein Button, auf dem Start Cooking steht. Da steht ja nicht Start Tracking und deswegen ist es irgendwie uneindeutig, was das jetzt eigentlich bedeutet. Genauso gilt das, wie wenn eine Ablehnung nicht zu finden ist, also wenn es keinen Knopf gibt, um irgendwo eine Ablehnung zu machen oder die Ablehnung versteckt ist hinter mehreren Layern und das Akzeptieren gleich am Anfang ist. Man darf das Ablehnen nicht schwerer machen als das Einwilligen. Außerdem müssen die Buttons irgendwie die Ablehnung oder die Einwilligung ermöglichen, eindeutig sein. Also es kann nicht sein, dass da irgendwie nur okay steht oder sowas, weil das kann alles Mögliche heißen. So diese beliebten Manage My Choices oder Manage Cookie Settings oder so, das sind auch keine zulässigen Ablehnknöpfe, sondern da muss klar hervorgehen, was passiert eigentlich, wenn ich den Knopf drücke. Und ich darf auch nicht die Knöpfe irgendwie anders hervorheben, um NutzerInnen dazu zu bewegen, dass sie irgendwie draufklicken. Also weder farblich noch irgendwie durch Größe oder dass ich es irgendwie in die Seite verschiebe, wie hier dieser kleine Skip-Link da oben rechts. Also solche Dark Patterns darf ich nicht einsetzen. Und ich darf auch nicht die Einwilligung verpflichtend machen für die Nutzung des Dienstes. Also ich darf nicht die App einfach schließen und nichts mehr anzeigen, wenn ich nicht eingewilligt habe, sondern ich muss irgendwie die Möglichkeit geben, dass ich mich frei dazu entscheide, ob ich eine Einwilligung geben will oder nicht. Okay, also wenn eine App jetzt nur gegen ein einziges dieser Kriterien verstößt, dann können wir nicht von einer gültigen Einwilligung reden. Und dann ist eigentlich alle Datenverarbeitung, die auf Grundlage dieser nicht gültigen Einwilligung passiert, auch rechtswidrig. Das heißt, so Tracking erfolgt dann einfach illegal. Deswegen ist es wichtig, sich irgendwie anzugucken, wie ist das mit diesen Einwilligungsdialogen? Und wahrscheinlich habt ihr jetzt auch schon so ein bisschen das Gefühl, okay, ihr habt schon viele von diesen Einwilligungsdialogen durchgeklickt und die waren irgendwie alle so wie unsere Negativbeispiele. Also irgendwas kann da nicht so richtig stimmen. Das Gefühl hatten wir auch und deswegen haben wir uns das mal genauer angeguckt und Einwilligungsdialoge in Apps automatisiert überprüft. Da gibt es erstmal verschiedene technische Herangehensweisen. Im Web gibt es so das sogenannte Transparency und Consent Framework. Das ist ein Framework, das sich so die Werbetreibenden in der EU gemeinsam ausgedacht haben, um Consent, den sie ja jetzt nach der Datenschutzgrundverordnung offensichtlich abfragen müssen, miteinander teilen zu können. Also das ist im Grunde eine API, eine Programmierschnittstelle, wo die Consent-Management-Plattforms, also die Einwilligungsdialoge, mit den einzelnen Tracking- und Werbeskripten reden können und denen dann mitteilen können, wir haben hier Consent, wir haben Einwilligung erhalten. Das funktioniert dann über so eine JavaScript-Funktion, die hier TCF-API heißt, und da fällt dann so ein Objekt raus mit den ganzen Informationen, also zum Beispiel, wer jetzt hier die Einwilligung eingeholt hat, welches Content-Management-System, das ist jetzt hier OneTrust zum Beispiel. Wir wissen irgendwie, okay, wird da gerade dieser Dialog angezeigt oder ist das schon durch? Wir wissen, in welchem Land befindet sich irgendwie der Publisher, also die Diensteanbieterin von der Webseite. Und wir haben eben hier diese Objekte, in die dann reingeschrieben wird, ob jetzt zugestimmt wurde oder nicht. Und das sehen wir dann im nächsten Schritt. Wenn zugestimmt wurde, dann ändert sich hier der Status und dann stehen hier in diesen Objekten eben die Zustimmungen drin. Und das heißt, damit können wir jetzt relativ leicht überprüfen, wurde eine Zustimmung erteilt oder nicht. Das ist in den Apps nicht ganz so verbreitet. Es gibt den TCF-Standard zwar auch für Apps, aber unsere Analysen zeigen, die sind nicht so häufig, und auch bei den Webseiten nimmt das wieder ab, weil sich herausgestellt hat, dass obviously dieser Standard, mit dem man einfach so die Einwilligung einholen kann, nicht ausreichend ist und eben nicht den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entspricht. Da hat letztens eine belgische Behörde zu entschieden. Genau, aber wir stellen fest, okay, in Android-Apps, da ist es eigentlich nicht so verbreitet. In unserer Analyse haben wir jetzt erstmal, in der groben Analyse, erstmal nur 21% irgendein Element angezeigt. Und dann haben von diesen Apps auch nur 3% diese TCF-Einstellungen überhaupt gesetzt. Das heißt, wir sehen irgendwie, eigentlich ist es nicht so verbreitet. Da ist die Frage, okay, wie ist es mit anderen Content-Management-Plattformen? Setzen die irgendwie vielleicht ihre eigene API ein? Aber da stellen wir auch fest, okay, eigentlich gibt es kaum Apps, die überhaupt eine Content-Management-Plattform benutzen, um irgendwie ihren Consent abzufragen. Also ist nicht so häufig, und deswegen haben wir uns auch nicht dazu entschieden, über so eine API zu gehen, sondern die Einwilligungsdialoge direkt zu parsen. Und dafür haben wir versucht, also haben wir eine Texterkennung gemacht, und bekannte Phrasen oder Wörter in Regexe umgewandelt, um so Formulierungen erkennen zu können, die wir halt in Einwilligungsdialogen vermuten. Und dann haben wir noch eine Heuristik entwickelt, die halt für bestimmte Wörter und Phrasen Punkte vergibt, sodass wir verhindern können, dass wir zu viele False Positives haben. Genau. Dann haben wir die Einwilligungselemente unterschieden. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil entscheidend ist vor allem, dass nur ein Dialog tatsächlich Einwilligung abfragen kann. Die anderen beiden, Link und Hinweis, das sind eigentlich nur so passive Sachen, wo man irgendwie daran erinnert wird, dass hier ja eine Verarbeitung stattfindet. Aber wir haben ja schon klar gesagt, eine Einwilligung erfordert eigentlich eine aktive Aktion. Und dann haben wir festgestellt, eigentlich die allermeisten Apps fragen überhaupt gar nicht. Also 80% der Apps, die fragen überhaupt nicht nach irgendwas. Die weisen auch auf irgendwie nichts hin, haben keinen Hinweis auf eine Datenschutzerklärung oder so, bevor man sie benutzt hat. Und dann weitere 10%, die haben auch gar keinen aktiven Dialog, sondern die zeigen nur so einen Hinweis an oder nur einen Link. Und das bringt natürlich auch nichts, weil damit können sie auch keine Einwilligung einfordern. Also 90% der Apps fragen schon mal gar nicht. Und dann bleiben so grob 10% übrig, die noch Dialoge haben. Und die haben wir uns dann auch nochmal angeguckt und festgestellt, okay, die Dark Patterns, die wir euch vorhin vorgestellt haben, die werden von über 90% dieser Apps, die überhaupt einen Dialog anzeigen, auch noch verwendet. Das heißt, wir sehen eigentlich durch die Bank weg, wird überhaupt keine gültige Einwilligung abgefragt. Welche Dark Patterns haben wir genau gefunden? Da haben wir hier so eine bisschen komplizierte Grafik, die ich euch jetzt nochmal kurz erkläre. Also hier links, da seht ihr sozusagen, welche einzelnen Verstöße wir jeweils aufgezeichnet haben. Also zum Beispiel, es gibt einen Akzeptieren-Knopf, aber keinen Ablehnen-Knopf. Das haben wir in 43% der Fälle gefunden. Oder uneindeutige Beschriftungen von den jeweiligen Knöpfen. Also steht nicht Akzeptieren oder Ablehnen auf den Knöpfen drauf. Das haben wir ein bisschen seltener, aber doch noch sehr häufig gefunden, also fast 40%. Dann, dass der Akzeptieren-Knopf farblich hervorgehoben ist, das haben wir auch noch ziemlich häufig gefunden. Und dann, dass die App stoppt, haben wir auch in ein paar Fällen gefunden, aber nicht ganz so oft. Und genau. Und auf der rechten Seite von der Grafik seht ihr jetzt, welche Kombinationen wir jeweils gefunden haben, also welche Verstöße gemeinsam aufgetreten sind. Und wir sehen die allerschlechteste Kombination für die NutzerInnen, nämlich, dass der Akzeptieren-Knopf uneindeutig beschriftet ist, also da steht irgendwie halt Start Cooking drauf oder sowas. Und es gibt auch keinen Ablehnen-Knopf, der irgendwie eindeutig zu sehen ist. Das sehen wir in 22% der Fälle. Und das zweithäufigste ist, dass es keinen Ablehnen-Knopf gibt. Also die beiden schlechtesten Möglichkeiten sind auch die beiden häufigsten. Und was am dritthäufigsten ist, 14%, dass irgendwie der Akzeptieren-Knopf hervorgehoben ist und dass irgendwie die Beschriftung von dem Ablehnen-Knopf irgendwie uneindeutig ist, also irgendwie sowas wie Skip oder so. Also ihr merkt schon, irgendwie euer Gefühl hat euch nicht getrügt, die Daten geben genau das Gleiche her. Die meisten Apps, die wollen einen eigentlich hier nur reinlegen. Und das wollen wir nicht mit uns machen lassen und deswegen machen wir Gebrauch von unserem Recht auf Beschwerde. Das gibt uns nämlich die Datenschutzgrundverordnung auch, die Möglichkeit, uns bei der Aufsichtsbehörde zu melden und zu sagen, Moment mal, irgendwie, ich bin mir relativ sicher, dass da eine Verarbeitung stattgefunden hat, mit der bin ich nicht einverstanden und ich glaube auch, die verstößt gegen geltendes Recht. Dann kann ich mich kostenlos an die Aufsichtsbehörde wenden und sagen, ey, das geht so nicht klar. Und die müssen dann auch dann nachgucken und irgendwie überprüfen, okay, stimmt das? Die können ihre eigenen Analysen machen, die können sich irgendwie auch die Server von den Tracking-Unternehmen nochmal genauer angucken. Und dann können sie eben bestimmte Verarbeitungen verbieten und Bußgelder verhängen. Und zwar auch nicht zu knapp, sondern 5% des Umsatzes ist das maximale Bußgeld. Und das tut dann so einem Tracking-Unternehmen, glaube ich, schon ziemlich weh, wenn so ein Bußgeld verhängt wird. Also das ist eigentlich ein sehr mächtiges Recht. Da muss man natürlich noch dazu sagen, so richtig in Gang kommt das nicht. Also die Aufsichtsbehörden sind heillos überlastet, weil klar, ne, wir haben irgendwie festgestellt, eigentlich fast alles Tracking läuft illegal ab und die Aufsichtsbehörden kommen nicht hinterher, das tatsächlich zu überprüfen. Aber von alleine machen sie eben auch nichts und mit dem Recht auf Beschwerde können wir die Aufsichtsbehörden eben dazu zwingen, handeln zu müssen. Das ist allerdings sehr aufwendig und man braucht einen sehr langen Atem, weil ja, dass ich eben lange, lange, lange nichts tun kann. Mehrere Jahre können solche Beschwerden dauern. Wir haben da mal einen Workshop zu gemacht, dieses Jahr beim Bits und Bäume, wo wir so ein bisschen das angerissen haben, wie kann das so funktionieren, wie geht man so eine Beschwerde grob an. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch da auch nochmal die Folien zu angucken. Und wir haben auch mal eine Beschwerde veröffentlicht, die eines unserer Mitglieder gegen Otto geführt hat, gegen Tracking in der Otto-App, wo das auch nochmal alles so haarklein und detailliert irgendwie aufgeführt ist, welche Verstöße wir aufgezeichnet haben, welche Analysen wir gemacht haben und eben eine genaue rechtliche Beweisführung gemacht haben gegen das Tracking-Verhalten von der Otto-App. Also wenn euch das interessiert, schaut euch das an, aber wir müssen sagen, also insgesamt ist es ein sehr aufwendiger Prozess, sehr langer Prozess und eben auch nichts, was man von den meisten Leuten erwarten kann. Das wollen wir ändern. Unser nächstes Projekt ist es, diese Beschwerden zu automatisieren und gegen Tracking halt aktiv vorzugehen, indem wir das Ganze auf wenige Klicks runterbrechen. Und als ersten Schritt werden wir jetzt demnächst den Forschungscode, wo wir euch jetzt die Ergebnisse vorgestellt haben, gut dokumentieren und in kleinere Tools und Bibliotheken umbauen, sodass ihr das dann auch zu Hause machen könnt und eben zumindest der Teil von der Traffic-Analyse nicht mehr so kompliziert ist, sondern ihr einfach nur die App in das Tool schmeißt und am Ende kommt für euch eben einen Haufen Beweise raus, dass die App hier rechtswidrig vorgegangen ist. Also, wenn euch das interessiert, wenn ihr da irgendwie weiter mitmachen wollt und wenn ihr genauso wie wir am Ball bleiben wollt und gegen Tracking vorgehen möchtet, dann bleibt in Kontakt mit uns. Wir sind sehr aktiv auf Mastodon und posten immer mal wieder, wenn sich Sachen verändern oder wenn wir was Neues zu erzählen haben. Da werden wir euch auch erzählen, wenn wir unser neues Projekt veröffentlichen und auch in unserem Blog. Da gibt es immer mal wieder längere Artikel und Analysen. Also schaut da sehr gerne mal vorbei, meldet euch bei uns und wenn ihr richtig Bock habt, macht gerne auch mit. Ansonsten war es das. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf eure Fragen und wenn ihr nochmal was nachlesen wollt, dann findet ihr die Folien auf unserer Webseite.
Ja, vielen Dank, Benny, Malte und Lorenz, für den spannenden Vortrag. Wir kommen zu den Fragen. Hier nochmal der Hinweis, ihr könnt eure Fragen wie folgt loswerden unter dem Hashtag Firechance auf Mastodon und Twitter, IRC auf hackint.org mit Firechance22 sowie in den Chats von YouTube und Twitch. Es gab Fragen und zwar zu den Einwilligungsdialogen. Wie könnte Mensch die Analyse der Einwilligungsdialoge machen? Also.
Das muss man ganz stark unterscheiden zwischen dem Web und auf mobilen Systemen. Im Web hatte Lorenz ja schon erzählt, da gibt es dieses TCF-Framework, das gibt einem schon relativ viele Daten in einem maschinenlesbaren Format, an die man gut rankommen kann. Und ansonsten ist es da auch üblich, dass die Webseiten bestimmte Consent-Management-Plattformen nutzen. Das sind irgendwelche fertigen Systeme, die standardisiert sind und für die man dann auch wieder spezifische Adapter schreiben kann. Das hat zum Beispiel NOIP, eine andere Organisation, die auch ganz viel auf dem Bereich macht. Die haben eine Massenbeschwerde gegen solche Cookie-Banner im Web gemacht und die haben sich da dran rangehangelt, dass sie die Consent-Management-Plattform konkret OneTrust in dem Fall sich angeguckt haben und da spezielle Skripte für geschrieben haben, die konkret mit diesen Einwilligungsdialogen von OneTrust umgehen können. Mobil ist das leider deutlich schwieriger. Zum einen ist, wie gesagt, das TCF da nicht annähernd so verbreitet und auch Consent-Management-Plattformen haben wir zumindest deutlich weniger gefunden. Deshalb war mein Ansatz jetzt eigentlich relativ primitiver, aber doch gut funktionierender, dass wir uns nämlich angeguckt haben, was steht in diesen Einwilligungsdialogen üblicherweise drin, welche Elemente gibt es da drin üblicherweise und wie kann ich die erkennen. Das haben wir in dem Fall gemacht mit Appium. Das ist ein Framework, das eigentlich dafür gedacht ist, dass man Apps automatisiert testen kann, wenn man Entwicklerin ist. Und das kann mir eben so ähnlich wie im Web eine DOM-ähnliche Struktur der App geben, was sehr praktisch ist, weil ich dann eine einigermaßen gut automatisierte Analyse des Ganzen machen kann. Man muss aber auch sagen, die ist nicht annähernd so gut und annähernd so flexibel wie der DOM. Zum Beispiel sind ganz viele Sachen in Spielen beispielsweise, dass der Text nicht als Text da drin gerendert wird, sondern quasi wie ein Bild gerendert wird, den ich dann nicht automatisiert auslesen kann. Oder viele Attribute werden darüber auch nicht angezeigt. Ich kann zum Beispiel nicht erkennen, was ein Link ist und schon gar nicht, was ein Link, auf welche URL dieser Link führt. Das heißt, da muss man dann eine ganze Reihe von Heuristiken einführen, um zu versuchen, False Positives zu vermeiden. Das ist jetzt leider noch nichts, dass ich euch sagen könnte, das ist eine fertige Lösung, die wir euch geben können, die ihr auch selber ausführen könnt. Ich habe den Code dafür zwar veröffentlicht, aber das ist noch so Forschungscode, der so mäßig gut ist. Da werden Lorenz und ich in nächster Zeit jetzt aber dran arbeiten, da schöne Libraries draus zu machen, sodass ihr den hoffentlich auch verwenden könntet.
Es geht auch hier nochmal um die technisch notwendigen Cookies. Was kann ich von so einer Phrase halten?
Ja, technisch notwendig. Ich würde sagen, das hat zwei Dimensionen, eine rechtliche und eine technische. Wenn in einem Einwilligungsdialog nach technisch notwendigen Cookies gefragt wird, dann bin ich da immer ziemlich stutzig, denn dafür braucht es eigentlich gar keine Einwilligung. Das kann man nach der DSGVO eigentlich problemlos unter das berechtigte Interesse stellen. Und dann gibt es nicht wirklich eine Notwendigkeit, danach zu fragen. Und technisch kann man da nur raten, was die Webseiten oder die Apps damit machen. Wenn sie wirklich technisch notwendig sind, dann ist das ja eigentlich nichts, das ich ausschalten kann, sonst würde die Webseite kaputt gehen, würde ich sagen.
Das Spannende bei diesen Dialogen ist ja auch, wenn man so ein bisschen Exkurs macht in Security, Kollegen von mir haben rausgefunden, wenn ich irgendwie auf Akzeptieren drücke in so einem Dialog, dann ziehe ich mir auch direkt irgendwie Code mit die Webseite, der irgendwie auch Schwachstellen auslösen kann. Das heißt, es macht nicht nur aus Datenschutzsinn, irgendwie eher auf Ablehnen drücken zu wollen, sondern auch so aus so einer Sicherheitsperspektive.
Ja. Eine vielleicht eher gesellschaftspolitische Frage, welche technischen Lösungen des individualisierten Datenschutzes existieren und welche Probleme ergeben sich dann auch daraus, eben weil die nur individualisiert sind?
Ja, also ich habe ja schon so ein paar von diesen Lösungen vorgestellt, also so ganz beliebt sind halt so DNS-Blocker oder generell irgendwelche Blocker, die so in den Netzwerkverkehr eingreifen und halt die Übertragung von den Daten zu den Tracking-Servern irgendwie blockieren. Dann gibt es im Web eben auch die Möglichkeit, die Skripte, also das Ausführen von den Tracking-Skripten irgendwie zu blockieren. Da gibt es auch so die ein oder andere Lösung für Android, aber an dem Android-Beispiel sieht man das vielleicht schon ganz gut, da muss irgendwie das Handy für geroutet sein oder man braucht sogar noch ein Custom-ROM, das man da drauf irgendwie installiert hat, also irgendwie Linux OS oder so, gar nicht Android. Und irgendwie, also es ist so ein sehr hoher technischer Aufwand, einen Pi-Hole aufzusetzen. Manche Leute sagen vielleicht, ja, es ist irgendwie so eine Sache, das macht man in 2 Stunden und gut ist, weil ein Raspberry Pi habe ich eh rumliegen, aber das ist gilt eben für die allerwenigsten Leute und Datenschutz ist ein Grundrecht und steht in der Europäischen Menschenrechtecharta nicht ohne Grund. Und ich finde es einfach total krass, dass der einzige Weg, sich dagegen zu wehren oder zumindest der einzige, der einem erstmal so einfällt, halt ist, dass man irgendwie so eine, ja, halt irgendwelche Programme laufen lässt oder halt basically Riesenaufwand für IT-Security betreiben muss, weil das schützt einen am Ende eben nur selbst oder vielleicht halt noch die Leute im direkten Umfeld. Und viele Leute können das nicht, viele Leute haben auch kein Geld dafür, so die Raspberry Pis sind so teuer im Moment, da kann man sich gar nicht leisten. Und also es gibt so verschiedene irgendwie Marginalisierungskategorien, die auch doch dazu führen, dass es dann eben Leute noch viel stärker betrifft. Und ich würde auch sagen, das ist nicht völlig unabsichtlich so. Also es ist halt so ein Prozess im Kapitalismus, das halt so wie an vielen anderen Orten auch, keine Ahnung, gesunde Ernährung oder sowas, ist auch total teuer. Und kann sich dann viele Leute wiederum nicht leisten und erfordert irgendwie auch eine gewisse Wissensbasis oder so, um sich damit beschäftigen zu können und Zeit auch, um irgendwie zu kochen. Und genauso ist es eben beim individualisierten Datenschutz. Und deswegen finden wir eigentlich der einzige Weg, dagegen vorzugehen, ist halt diese Geschäftsmodelle anzugreifen und eben mit den aktuell rechtlichen Möglichkeiten, die wir haben, dagegen vorzugehen. Aber das heißt natürlich auch nicht nur rechtlich dagegen vorzugehen, sondern sich auch irgendwie zu verknüpfen dazu und im Zweifel auf die Straße zu gehen, wenn diese Rechte irgendwie wieder in Gefahr sind. Genau.
Ja. Eine interessante Frage noch, die Hersteller von Apps betreffend. Wir haben ja jetzt, die DSGVO setzt ja hohe Maßstäbe und hat das irgendeinen Einfluss darauf, wie Hersteller das Tracking-Verhalten ihrer Apps einstellen oder seht ihr das eher nicht so?
Also wir selbst haben jetzt keine Daten zu der Phase vor der DSGVO. Wir haben uns ja gewissermaßen zur DSGVO gegründet als Verein. Aber die Kollegen von Neub, die haben sich das mal angeschaut im Internet. Und zwar haben die einmal, ich glaube, 2021 und ich glaube April diesen Jahres sich mal so Dialoge angeschaut im Internet. Und da haben die festgestellt, dass es tatsächlich Verbesserungen gibt. Also, dass es weniger Dark Patterns gibt und weniger Verstöße in diesen Dialogen. Also, wenn man das übertragen kann auf Apps oder generell, scheint sich da doch ein bisschen was positiv abzuzeichnen.
Die Verbesserung da rührte aber dann vor allem daher, dass Neub da eben diese Beschwerdefälle, die ich eben auch schon erwähnt hatte, gestartet hatte. Und der Effekt, den sie beobachtet haben, war zum einen, dass das Beschweren und die rechtlichen Mittel, die damit aus der DSGVO kommen, funktionieren, auf der rechtlichen Ebene, aber vor allem auch auf einer Einschüchterungsebene, dass man dieses Mittel hat, mit dem man gegen EntwicklerInnen vorgehen kann und gegen Tracking vorgehen kann, und dass ich das dann auch unter anderen EntwicklerInnen, die nicht explizit mit einer Beschwerde, eine Beschwerde von denen bekommen haben, sich das rumgesprochen hat und auch dazu Verbesserungen geführt hat. Also da zumindest ein indirekter Effekt durch die DSGVO.
Noch eine Frage, Apps betreffend, die halt ihre komplette Dienstleistung nur über ihre App anbieten.
Ich weiß, dass es bei den Webseiten, die solche Pur-Modelle, wo es dann die Option gibt, möchte ich Tracking haben und dafür das, die Webseite kostenlos nutzen oder möchte ich dafür bezahlen, das geht die Überlegung in eine ähnliche Richtung. Da ist rechtlich die Position aktuell von den Aufsichtsbehörden noch überhaupt nicht klar ausgeprägt. Ich glaube, die sind sich da selber auch noch nicht so hundertprozentig sicher, was sie davon halten sollen. Ich habe teilweise die Argumentation gelesen von den Webseiten, die sagen, die Freiwilligkeit ist davon nicht betroffen, weil du musst ja nicht meine Webseite nutzen. Es gibt auch andere Webseiten, die ein sehr ähnliches Angebot haben, die kannst du alternativ nutzen. Da zumindest habe ich von den Aufsichtsbehörden Ansätze gesehen, dass sie sich dagegen wehren und dem nicht zustimmen.
Soweit ich das sehen kann, war es das nun auch mit den Fragen. Ihr habt das ja nun auch alles sehr ausführlich behandelt. Vielen Dank nochmal an Benny, Lorenz und Malte und auch an all diejenigen, die diesen Talk hinter den Kulissen ermöglicht haben.